Elternteil zu sein, heißt nicht immer nur, dass immer alles eitel worden ist, sondern ab und zu Absolut. Muss man auch mal an seine Grenzen gehen oder darüber hinaus. Und das ist eigentlich so ein bisschen sinnbildlich. Ich würde es trotzdem immer wieder machen, auch wenn man sich bewusst ist, ab und zu auch mal anstrengen muss.
Absolut. Kann ich dir nur recht geben. Ich bin auch Vater von 2 Töchtern und es ist das Schönste auf der Welt, aber man kommt dann schon ab und zu auch an die Grenze und da wird dann diese Grenze, diese Linie wird dann immer wieder verschoben, nach hinten, mal nach vorne, mal nach hinten. Aber es ist die schönste Aufgabe.
Building Bridges. Der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel.
Willkommen zu einer neuen Folge Building Bridges. Heute die Fortsetzung und somit Teil 2 meines Gespräches mit Marc Janko. Viel Spaß damit.
Das ist auch irgendwo wahrscheinlich das Schöne, warum so viele Leute dem Sport verfallen sind auf der Welt, weil Fußball die wildesten Geschichten schreibt und wenn jetzt ein absoluter Underdog einen großen Schlag hat, ist es auch eine Art von Comeback oder von Überwindung eines Hindernisses und das begeistert einfach die Leute viel mehr, wie wenn jetzt, sag jetzt mal, Frankreich durchmarschiert und alles in Grund und Boden spielt.
Absolut, nur Comeback muss man auch sagen, man ist. Das Gefühl macht einen süchtig, trotzdem will man diese negativen Erfahrungen, die man mal gemacht hat, nicht nochmal machen. Klar. Und ich glaube, auch in unserer Karriere gab es einige Parallelen, einige Stationen, einige Erlebnisse, die man, ja, aus denen man was mitgenommen hat, aber in diesen Situationen möchte man nicht nochmal stecken. Ich spreche
es. Aber es fühlt sich gut an, dass man es geschafft hat.
Es fühlt sich gut an, dass wir es geschafft haben. Ich habe dann oft gesagt, in Italien vor allem, jetzt in meiner letzten Station, sopravvivere, also zu überleben. Das war mir immer ganz wichtig, als sie mich gefragt haben, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, Wichtigste, dass man überlebt. Jeder hat geschmunzelt, aber im Prinzip war das schon so, jetzt geht es mir halt relativ gut damit. Ich bin über diese Erfahrung in Italien auch sehr dankbar, dass ich dort das alles so gemeistert habe, wie ich es gemeistert habe. Natürlich war die Erfahrung nicht schön. Ich war verletzt. Ich hatte Differenzen mit dem Verein und konnte dort nicht mehr so Fußball spielen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber da gab es natürlich einige Situationen, in denen ich mich nicht gerne befunden hätte. Einige Situationen, die auch meine Familie extrem belastet haben, wahrscheinlich mehr belastet als mich belastet haben. Und ich da dann schon ab und zu, wenn ich alleine spazieren war in Italien, mir Gedanken gemacht habe, welchen Sinn das überhaupt noch alles hat, sich dieser Negativität, dieser Psychologie auszusetzen. Du hattest diese Phasen in deiner Karriere auch, bevor ich aber deine negative, du hattest auch negative, sehr oft negative Phasen. Aber bevor wir zu negativ jetzt werden, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass Marc Janko natürlich auch, jeder weiß es, bei 9 verschiedenen Vereinen gespielt hat. Du hast insgesamt bei 4 Vereinen Titel geholt.
Salzburg,
Twente Enschede,
Porto und Basel.
Basel, genau. Titelhamster sozusagen, aber neben den Titeln hast du auch 2 Torschützenkönige gewonnen, einmal in Österreich, einmal in Australien. Und dann gab es natürlich auch diese Schattenseite und diese Comeback-Qualitäten von Marc Janko. Du hast angesprochen vorhin, darauf werden wir gleich eingehen. Du hattest eigentlich, was die Vereinsebene angeht, außer von Pepe Hickelsberger damals, sehr viele Rosen bekommen. Sowohl in Salzburg als der Shootingstar, Torschützenkönig, dann bist du nach Holland gegangen. Hast, glaube ich, 2 Titel geholt. Du hast nach Twente nochmal einen Riesenschritt nach Porto gemacht, bist dort zu einem europäischen Top-Verein gegangen und hast dann dort natürlich Erfolge gefeiert. Warst der Sonnenkönig, wir haben telefoniert, du hast gesagt, du hast das schönste Leben in Porto. Du trainierst jeden Tag, glaube in aller Früh und dann, oder spät abends?
Nein, in der Früh,
also okay. Vormittag. Also du trainierst dort immer in der Früh und hast den ganzen Abend oder ganzen Nachmittag Zeit am Pool. Du grillst gerne, du holst den frischesten Fisch, du schaust raus aufs Meer und du fühlst dich nicht unbedingt wie ein Fußballer. Bist dann nach Trabzonspor gegangen. Diese Geschichte ist skurril gewesen. Du hast mir erzählt, dass du damals dann mit dem Privatjet abgeholt worden bist. Dir ist ein Angebot unterbreitet worden, das du nicht ausschlagen kannst von der finanziellen Seite.
Entschuldigung, das war zweitrangig. Also tatsächlich so, dass zu dem Sommer, also im Sommer, nachdem ich verpflichtet worden bin, ich wurde erst im Winter verpflichtet von Porto, von Twente, wir sind dann Meister geworden und in dem Sommer haben sie dann einen späteren Superstar eingekauft, den Jackson Martin, das hieß er damals, Kolumbianer und noch relativ jung. Ich war damals schon relativ alt für die Philosophie, die in Porto schon seit etlichen Jahren durchgezogen wird, sprich jetzt jung verkaufen, dann um sehr, sehr viel Geld dann kurze Zeit später wieder verkaufen. Ich war damals ein älterer Spieler und mit mir konnte man nicht mehr wirklich viel Geld machen. Dementsprechend haben sie mir halt dann den Jackson Martinez vor die Nase gesetzt und sie haben mir dann auch ganz ehrlich und klipp und klar, und das ist auch etwas sehr, sehr Seltenes im Fußballgeschäft, dass man auch ehrlich mit Spielern umgeht, gesagt, wir sind sehr zufrieden mit dir, du hast noch 2 Jahre Vertrag, kannst gern die ganze Zeit da bleiben, du bist nicht mehr Stürmer Nummer 1, ab sofort wird Jackson vor dir spielen, du kannst besser trainieren, du kannst besser sein in den Spielen, er wird immer spielen, weil es ist auch irgendwo ein Business Case für uns. Und im ersten Moment war ich natürlich wieder angefressen und ein bisschen traurig über die Tatsache, dass man eigentlich einen Kampf gegen die Windmühlen nicht gewinnen kann. Auf der anderen Seite auch dankbar für diese Offenheit und ich wusste, was ich hatte. Und ich habe mich dann mit meinem Manager, das war eine Woche vor Transferende des Transferfensters, zusammengeschlossen und habe ihm gesagt, okay, das war die Situation, das wurde mir erklärt und ich habe jetzt die Möglichkeit, hier zu bleiben und oder was anderes zu suchen. Aber bitte schau doch mal, was ist jetzt noch in einer Woche möglich? Wo könnte man noch hingehen jetzt, so kurz vor Transferende? Eigentlich möchte ich schon spielen, weil ich war damals Kapitän der Nationalmannschaft. Mir war das sehr, sehr wichtig, dass ich Spielpraxis habe, dass ich regelmäßig spiele, damit ich auch meiner Rolle gerecht werden kann als Kapitän. Und habe dann so ein bisschen in dieser Woche nach unzähligen Telefonat mit meinem Agenten hat er mir dann, ich glaube, 2 oder 3 Tage vor Transferschluss gesagt, ja, es gäbe eine Möglichkeit, eben die Türken könnten dich holen. Die waren damals eigentlich Meister, durch einen irgendwie Wettskandal sind sie dann irgendwie Zweiter gewesen. Also ein Top-Club in der Türkei. Und dann fing der Kampf in meinem Ego an.
Ich musste mich schnell entscheiden,
aber es war wirklich, ich hatte tatsächlich schlaflose Nächte, weil einfach auf der einen Seite war mein Ego, das gesagt hat, du spielst beim Top-Club, höher geht's wahrscheinlich nicht mehr in dem Alter. Also du bist hier vom Renommee her eigentlich schon am Maximum angelangt. Auf der anderen Seite war die Vernunftstimme oder auch irgendwo die Herzenstimme, die mir gesagt hat, du möchtest eigentlich Fußball spielen, deswegen machst du eigentlich diesen ganzen Anführungszeichen Wahnsinn damit.
Du möchtest in diesem Flow bleiben, in dem du warst, von Twente
ja, genau. Über Porto. Du möchtest Fußballspieler sein, indem du Fußball spielst und nicht auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne und bringt ja nichts, wenn du bei Porto jetzt bist und nur pro Saison immer nur reinkommst, Einwechselspieler bist. Also da war auf der einen Seite das Ego, auf der anderen Seite eben auch die Vernunftstimme und die Herzenstimme. Und ich habe dann zuerst tatsächlich Trabzon abgesagt, habe mich bedankt für das Angebot und bin dann schlafen gegangen und konnte die Nacht kein Auge zudrücken.
Wie viele Tage vor Transferende war das, als du abgesagt hattest?
Zwei Tage.
48 Stunden.
Ja, 48 Stunden und habe dann eben abgesagt, ich glaube um 8 am Abend oder so, SMS geschrieben, dem Manager von denen. Und da kam zurück, okay, danke, kein Problem, dann werden wir halt unsere Variante B verfolgen.
Und hattest du eine Variante B?
Nein, meine Variante B war bei Porto bleiben und dann einfach im nächsten Transferfenster schauen, dass man vielleicht woanders andocken kann oder möglicherweise den Vertrag aussitzen, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, und bei Porto zu bleiben. Und dann ging ich eben schlafen oder habe probiert einzuschlafen und konnte kein Auge zudrücken. Wie gesagt, um 8 am Abend ging die Nachricht an die Türken. Und dann irgendwann, ich glaube, es war 3:30 in der Nacht oder 4 in der Nacht, mich hin und her gewälzt und dann irgendwann das Handy aufgeschalten und denen geschrieben, also wenn es geht, will ich es doch gerne annehmen, das Angebot, weil irgendwie das Verlangen zu spielen doch größer gewesen ist, als sein Ego aufzublasen. Und so nahm das dann seinen Lauf und weiß nicht, ob wir noch ein bisschen drüber sprechen wollen, aber es war einfach, von den Voraussetzungen her habe ich eigentlich gedacht, dass die sehr, sehr gut sind. Im Nachhinein war es sportlich gesehen das Schlimmste, was ich machen konnte.
Aber in dem Moment war die Lust zu gewinnen größer als die Angst zu verlieren?
Vor allem die Lust zu spielen. Also die Lust, wir sind ja in der privilegierten Lage gewesen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben und dass man... Das ist etwas, was nicht viele von sich behaupten können. Und ich wollte weiterhin eben Freude am Spiel haben und nicht Freude am Renommee haben.
Glaubst du, dass Trabzonspor damals sich bewusst sehr spät gemeldet hat, damit man als, sage ich jetzt mal, Mitteleuropäer nicht so viel Zeit hat, sich dort mit der Kultur, mit der Stadt, mit den Gegebenheiten zu beschäftigen? Oder hat das nichts?
Das glaube ich nicht. Also es war, ich weiß ja nicht, was in den Wochen davor passiert ist. Hätte auch genauso gut sein können, dass sie schon öfters probiert hätten und der Manager hat dann einfach alles abgeblockt, weil das habe ich ja auch immer, weiß nicht, bis du es immer gehandhabt hast mit deinem Manager. Ich habe immer gesagt, sag mir erst Bescheid, wenn die wirklich einen Vertrag auf den Tisch gelegt haben, und das machen ja die wenigsten Vereine, solange die nicht das Signal bekommen, der Spieler will auch zu uns. Und das alles andere ist ja Kaffeesud lesen und was wäre wenn. In diesen Welten habe ich mich nie bewegt und das habe ich auch meinem Manager gesagt. Also erst etwas kommunizieren, wenn es wirklich konkret ist, und davor muss er von mir auch das Go bekommen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wie hast du gemacht?
Bei mir war es ähnlich, wobei ich habe auch irgendwo einen Fehler gemacht in dieser Geschichte, dass ich seit Anfang in meiner Karriere, bevor ich zu Werder Bremen gewechselt bin, wollte ich über jede Bewegung Bescheid wissen, was passiert, und natürlich ist man als junger 20-Jähriger dann sehr, sehr aktiv, was Wohnungssuche, damals auch Clubsuche, Restaurantsuche. Man erkundet die Stadt, die angeblich Interesse hat, schon im Internet.
Hast dich damals unbeliebt gemacht beim Thomas Schau? Jetzt ruft er schon wieder an der Brödel. Leck
mich doch. Nein, das nicht, aber ich hatte ja damals Angebote von Espanyol Barcelona, war auch in Barcelona und habe natürlich. Ich habe schon gefühlt drei Wohnungen gemietet gehabt. Eine in Berlin, weil ich von Hertha BSC ein Angebot hatte, eine in Bremen und eine in Barcelona. Und witzigerweise war Barcelona anfangs Favorit, einfach jung und Barcelona. Und dann hat mich aber dort der Teammanager davon abgebracht, weil ich hatte damals noch nicht meine jetzige Frau, sondern die Freundin davor. Und der war irgendwo ein bisschen ein Prolet und hat zu mir gesagt, nachdem ich eigentlich fast schon entschieden war, dahin zu gehen, hat er zu mir gesagt: Don't bring sand to the beach. Lass deine Freundin auf jeden Fall zu Hause. Du bist in Barcelona etc. Und das war mitunter eine Aussage, die mich irritiert hat und die nicht irgendwo in mein Leitbild gepasst hat. Und das war dann auch ein Mitgrund, warum Werder Bremen sich dann in die Pole Position geschoben hat.
Aber du warst schon immer ein Spieler, der alles, ich möchte jetzt sagen, das soll nicht despektierlich klingen, aber sehr viel zerdacht hat, oder? Weil das erkenne ich auch Parallelen zu mir.
Also ich habe alles, also wirklich, ich habe Pro- und Kontralisten geschrieben. Ich habe mit meinen Ängsten mich ausgetauscht und ich war immer ein Stratege und habe immer versucht, perfekt strategisch aufgestellt zu sein bei einem Wechsel oder beim Vertrag oder auch bei Gesprächen mit einem Teamchef oder mit Trainern. Ich glaube, sehr viele Fußballer haben sehr viel Erfolg, indem sie nicht viel nachdenken. Und ich habe schon Sachen, ja.
Lass es uns anders sagen, viele leben eher im Moment.
Mhm. Ja, kann man sagen. Also ich versuche natürlich beim Transfer immer auch dann alles schon auszumalen, was passieren wird, wo man lebt, wie man sich adaptiert, welche Kultur man eintaucht. Also da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die ich mir immer vorgenommen habe, durchzugehen. Aber ja, ich hätte mir manchmal gewünscht, schneller zu agieren, sagen wir es mal so.
Aber weil du mich gefragt hast, also ich fand diese Zeit in der Türkei vom Kulturellen her ist nicht bereichernd. Es war wirklich eine tolle Erfahrung. Und abgesehen jetzt vom sportlichen Fiasko dort, war es vom Lebenstechnischen her eine schöne Zeit, zurückblickend gesehen, auch für meine Frau, damals eben noch Freundin, aber wir sind damals schon zusammen gewesen. Ist nicht herzliche Leute, und ich habe das auch in dem einen oder anderen Interview gesagt, für mich auch irgendwo augenöffnend gewesen. Also ich bin alles andere als ein Rassist, aber ich bin in Vorort vor Mödling groß geworden, und da gab es damals in meiner Jugendzeit sehr viele türkische Flüchtlinge, die mit den Familien dort aufgeschlagen sind. Und dementsprechend auch viel negative Erfahrungen gemacht, speziell mit türkischen abstämmigen Jugendlichen, gestänkert, Schlägereien mit meinem Bruder etc., ohne dass wir uns etwas zu Schulden haben kommen lassen. Und ich hatte von klein auf ein eher schlechteres Bild von Türken. Und als wir dann dorthin gegangen sind, hat sich das um 180 Grad komplett gewandelt. Herzensgute Leute, wirklich nette Leute, die dir alles anbieten, was sie haben, auch wenn es nicht viel ist. Also das war vom Gesamtpaket sportlich überschaubar, aber so vom Leben war es irrsinnig schöne Zeit, auch kulinarisch gut gegessen. Und ich glaube, wenn man sich zu viel Gedanken über alles macht, das ist so ein bisschen meine Erfahrung gewesen. Jetzt, ich bin auch so einer gewesen, ich habe zwar keine Listen geschrieben wie du, aber immer das Für und Wider abgewogen, dass man da vielleicht auch nicht immer gut beraten ist, sondern dass ab und zu es einfach nur mal wichtig ist, auch einen Impuls zu geben. Auch da sind wir wieder beim Impuls, es einfach zu machen und dann sich treiben zu lassen, vom Leben treiben zu lassen. Und dass das dann oftmals auch die unerwartet besten Erfahrungen sind für sein späteres Weiterkommen.
Das ist eigentlich lustig, weil du sagst, du hast dich privat eigentlich relativ wohl gefühlt, sportlich war es ein Fiasko, wie du es auch selbst erzählt hast. Das heißt, die Emotion, die im Verein dir gegenübergebracht wurde, diese Ablehnung, auch diese, ja, sie haben dich richtig abgenervt,
gemobbt
ja. Also man kann es Mobbing nennen. Die hast du privat nicht erlebt, das heißt, du konntest quasi eine Balance bekommen im Privatleben und auch die Fans von damals von Trabzonspor sind dir auf der Straße nicht negativ begegnet?
Überhaupt nicht. Also die Leute in der Stadt waren sehr, sehr herzlich und natürlich kann man sagen, okay, also die Leute leben dort wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für den Verein. Deswegen war natürlich mir gegenüber alle sehr, sehr positiv, also nicht natürlich, aber es ist ja mal eine große Bewunderung für Leute, die es geschafft haben, für einen Herzensclub auflaufen zu können. Allein das Trikot tragen zu dürfen, ist für die wahrscheinlich etwas, was sie sich niemals vorstellen könnten, wie schön das wäre. Aber das ist der Punkt, meine Frau war eben nicht im Fokus. Damalige Freundin, die Nina, du kennst sie auch. Mhm. Als sie in der Stadt einkaufen gegangen ist, am Fischmarkt oder was auch immer, die wurde eigentlich von Herzlichkeit erschlagen fast, gell? Und hat sich dann in kürzester Zeit, obwohl sie die Sprache nicht gekonnt hat, so ein bisschen auf Activity-Level mit den Leuten angefreundet, Körpersprache, unser Security in der Anlage, ist auch immer wieder mal vorbeigekommen und die zwei haben immer quasi sich gestikulierend ausgetauscht, ohne jetzt wahrscheinlich wirklich zu wissen, was der andere will, aber es waren wirklich super Erfahrungen und war eine dahingehend eine schöne Zeit.
Und eingangs hast du erwähnt, wie du aufgewachsen bist mit deinem Bruder, dass du mit der türkischen Kultur nicht die besten Erfahrungen gehabt hattest. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannende Geschichte, um das auch, diese Geschichte, auch diese Message zu transportieren, dass man natürlich auch so irgendwo mit Erfahrungen erzogen wird und dass man aber diese auch komplett widerlegen kann, oder? Also man kann verschiedenen Kulturen, das ist ja auch sehr, sehr präsent heutzutage in Mitteleuropa, dass wir alle, dass Politik betrieben wird, die nicht vereinend ist, sondern die irreführend und sicherlich auch rassistisch, mit rassistischer Motivation ist. Und du hattest ja auch keine gute Erfahrung als Jugendlicher, aber hast quasi dieser Kultur eine weitere Chance gegeben, bist auch in deren Land gezogen, also in die Türkei, und hast diese Spannung, die innerliche Spannung, die in dir entstanden ist, völlig widerlegen können, oder?
Ist vielleicht, um jetzt auch wieder dem Podcast Namen gerecht zu werden, die Brücke schlagend, sinnbildlich auch für das, was wir vorher besprochen haben, eine Erfahrung oder eine Entscheidung, die gegen dich getroffen wurde oder eine Gegebenheit, ist noch lange kein Generalurteil. Und man soll aufgrund von einer Erfahrung nicht den Trugschluss machen, dass man dahingehend auf anderes schließt, sondern jede Situation ist anders, jeder Mensch ist anders und deswegen am besten immer, auch wenn es ab und zu schwerfällt, offen sein, auch wenn man schon zwei, dreimal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Natürlich ist man dann in gewisser Art und Weise voreingenommen, aber das heißt noch lange nicht, dass es immer so sein soll.
Mhm. Und wir haben als Fußballer natürlich auch spezielle Situationen in unseren Vereinen oder auch sogar in der Nationalmannschaft mit verschiedenen Kulturen immer auflaufen zu dürfen, sich dort austauschen zu dürfen. Du bist aber auch als Spieler sehr aktiv gewesen, 9 verschiedene Vereine, hast in Österreich, in Holland, in Portugal, in der Türkei, in Australien, in der Schweiz, dann in kurz ein Abstecher in Tschechien und dann wieder zurück in die Schweiz. Von welcher Kultur warst du am meisten überrascht?
Von der türkischen, weil es einfach meine bis dahin herrschenden Vorurteile ein bisschen oder komplett widerlegt hat. Also das war so ein bisschen die größte...
Also geringste Erwartungshaltung und größter Outcome quasi.
Geringste Erwartungshaltung und größter Outcome. Und auch irgendwo natürlich Horizont erweitern, wenn du jeden Tag mit Muizin aufwachst. Also ich war mir ehrlich gesagt auch gar nicht bewusst, dass das dort in so einer Regelmäßigkeit auch so durch die Lautsprecher kommt. Und dann kann mich genau erinnern, mein ersten oder zweiten Nacht dort bin ich so im Halbschlaf dann um 4 in der Früh von einem Gebet geweckt worden und war mir nicht bewusst, dass es ein Gebet ist und habe geglaubt, das ist irgendwie Kriegszustand. Ich bin aus dem Bett aufgesprungen und man hat es sind viel Geräusche, habe rausgeschaut und alles war ruhig und es war einfach der Muezzin, der da gebetet hat. Und auch, wie ich schon gesagt habe, kulinarisch und auch von dieser ganzen Kultur, das war... Und
bist du, ganz kurz, bist du römisch-katholisch?
Ich bin römisch-katholisch, aber ich hab mir so im Laufe meines Lebens so ein bisschen meine eigene Religion ein bisschen zusammengereimt aus vielen verschiedenen Ansichten, so ein bisschen so mein Gesamtbild zusammen gemacht.
Also ich bin auch römisch-katholisch, aber ich bin auch, dass ich sage, ich sehe in vielen verschiedenen Religionen sehr viel, das auch auf mich zutrifft. Das ist definitiv bei mir so. Ja. Bin aber weiter praktizierender Katholik, aber hatte auch die Erfahrung mal, dieses Gebet mitzumachen. Und ich fand das extrem beruhigend, ich fand das extrem meditativ und ich fand das extrem spannend.
Wo ist das gemacht?
Es war mit einem Mitspieler in Bremen einmal, ein Türke, und der hat dann um 6 Uhr früh den Teppich ausgepackt und hat...
Der gesagt, komm, mach mit, oder wie?
Nein, in der ersten Nacht, das war ein Trainingslag, in der ersten Nacht habe ich es nicht mitgemacht, aber in der zweiten Nacht hatte ich es dann mal mitgemacht. Am zweiten Morgen, nicht in der Nacht, das war, glaube ich, wirklich zu Sonnenaufgang ist das, glaube ich, ja, wird das praktiziert. Ja. Und habe in der ersten Nacht, also ersten Morgen mal zugeschaut, in der zweiten Nacht dann mitgemacht und wusste natürlich nicht, was ich sage, habe einfach nur zugehört, aber ich fand diese Hingabe und auch dieses Meditative und dieses Beruhigende schon sehr interessant.
Spannend. Habe ich noch nie gemacht.
Die Erwartungshaltung, die du dann in, nämlich an in Sydney hattest, war eine große und die wurde auch dementsprechend erfüllt, oder?
Ja, da war es halt wieder komplett umgekehrt. Also sportliche Erwartungshaltung gegen null. Also ich wusste, ich habe zur Erklärung, ich habe 2 Jahre in der Türkei mehr oder weniger gar nicht gespielt. Also bin sportlich komplett außen vor gelassen worden und habe 2 Jahre fast keine Spiele machen können. Deswegen kam dann quasi in diesem Transfersommer, wo ich dann transferfrei gewesen bin oder ablösefrei gewesen bin, dann nur mehr in Anführungszeichen das Angebot aus Sydney. Und ich habe dann die Wahl gehabt, okay, willst du das noch länger warten? Es war schon, ich glaube, Anfang Juli oder so. Willst du noch länger warten oder nimmst du das jetzt noch mit und genießt einfach ein Jahr, weil das habe ich mir schon vorstellen können, dass es zum Leben in Australien wunderschön sein soll, ohne dort jemals gewesen zu sein. Und man dachte, okay, sportlich wird es wahrscheinlich ein Reinfall werden, aber allein diese Erfahrung machen zu können, ein Jahr dort da zu leben, das mache ich jetzt. Und dann nach dem Jahr, sie haben damals nur und machen es heute noch, 1-Jahres-Verträge vergeben. Und nach dem Jahr lass es gut sein und beende meine Karriere, weil wird nichts mehr auf mich zukommen. So mit diesem Bewusstsein bin ich dorthin geflogen. Und es war, wie gesagt, eben das komplette Gegenteil.
Also das Karriereende war in Sicht und du hast gesagt, du möchtest noch ein Auslandsabenteuer haben.
Ganz genau, ja.
Guten Lifestyle. Du weißt, sportlich ist es nicht so wertvoll.
Ich falle komplett aus dem Fokus. Spieler von Australien schaffen es in der Regel sehr, sehr selten wieder zurück nach Europa. Speziell Ältere. Ich war ja damals schon Anfang 30 und habe mir gedacht, okay, das nehme ich jetzt einfach noch mit und genieße einfach die Zeit, so gut es geht, und dann mache ich irgendwas anderes. Und das war dann komplett das Gegenteil. Sportlich bin ich wieder auf die Beine gekommen, habe meine Spiele gehabt. Und vom Leben war es natürlich überragend.
Bist auch immer völlig übermüdet vom 24-Stunden-Flug zur Nationalmannschaft gereist, was natürlich auch geholfen hat, das Vertrauen von Marcel Koller.
Na,
nach den 2 schwierigen Jahren.
Ja, war unbezahlbar. Also ohne Marcel Koller habe ich auch immer wieder mal immer gestatet. Ohne ihn wären die letzten 4-5 Jahre meiner Karriere nicht mehr möglich gewesen. Mhm.
Und dieser Aufwand, den du betrieben hast, war es allemal wert.
Natürlich, aber in erster Linie war auch eine große Dankbarkeit vorherrschend. Und ich habe mir damals auch immer gedacht, also wenn ich einberufen werde und ich das Glück habe, dass ich noch einberufen werde, dann fliegst du dort gefälligst hin und lass dann auch, und das ist vielleicht auch etwas, wo wir darauf eingehen werden, da dieses Sudan außen vor. Und ich habe das auch in dem einen oder anderen Interview damals gesagt, dass ich auch am eigenen Körper erfahren habe, dieses Bewusstsein, wenn du dieses österreichische Sudan reinfällst und sagst, es ist so anstrengend, das Hinfliegen und ich bin eigentlich müde, dann so ein bisschen der Geist steuert den Körper. Und wenn du dir aber selber das nicht eingestehst, dass du jetzt müde bist und dass du das mit einer Bestimmtheit machst und quasi den Körper anordnest, wie er sich jetzt zu fühlen hat, dann natürlich ganz ausschalten kann man es nicht, aber es ist schon so, dass der Geist am Ende des Tages den Körper steuern kann, bis zu einem gewissen Grad. Und so war es dann auch bei mir. Also ich bin natürlich komplett übermüdet angekommen, aber habe dann halt, und das ist auch wieder eine Brücke schlagen zu meiner Verletzungszeit, dann probiert, das Beste draus zu machen, um wirklich das Maximum rauszuholen. Und so habe ich diese Zeit dann eben angegangen. Habe mich irrsinnig akribisch auch vorbereitet auf die Flüge von Sydney nach Wien, weil man muss sich vorstellen, die Reisezeit ist ja knapp 24 Stunden von Sydney Flughafen bis man aufschlägt in Wien. Und habe mich da irrsinnig intensiv auseinandergesetzt, wie man am besten dem Körper helfen kann, dass er einigermaßen nicht ausgeruht, aber dass er jetzt nicht so ausgelaugt ankommt. Und habe Vitamintabletten, irrsinnig viel getrunken, habe immer die Uhr gestellt, wann ich wie viel Wasser zu mir nehmen musste, damit der Körper dementsprechend jetzt nicht austrocknet oder auch besser regenerieren kann. Also das war schon damals sehr, sehr intensive Zeit, aber auf jeden Fall eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Und Gott sei Dank haben wir es dann geschafft, uns zu qualifizieren.
Kannst du dich erinnern, wie viele Flüge du da gemacht hast?
Ich glaube, es waren in einem Jahr vier Flüge. Und es waren aber witzigerweise, die Reise von Sydney nach Wien war nicht so belastend für mich. Vielleicht war es auch ein bisschen die Vorfreude gewesen, auf euch Jungs, die Euphorie. War nicht so schlimm wie die Reise zurück. Also ich bin einmal, habe ich das Brasilien-Spiel, wir haben damals ein Freundschaftsspiel gegen Brasilien gehabt, war für jeden Highlight. Ich musste damals zurückfliegen und kann mich noch erinnern, ich bin gelandet am Freitag am Abend in Sydney und am Samstag am Abend war das Spiel. Und ich habe mich in meinem Leben noch nie so schlecht gefühlt wie bei diesem Spiel. Also ich weiß das ja auch, ab und zu beim Aufwärmen hat man so eine Koordinationsleiter, wo man seine Übungen macht. Ich habe da kein Feld getroffen, habe jedes Mal die Leiter mitgenommen. Die haben jedes Mal, nachdem ich die Leiter bearbeitet habe, die Leiter neu aufbauen müssen, Hütchen umgelaufen. Also ich war wie
ausgewechselt. Also,
ausgewechselt, aber ich habe auch noch nie Drogen genommen. Ich kann mir vorstellen, so fühlt es sich an, wenn man Drogen nimmt. Also ich war nicht mehr Herr bei meinem Körper. Das war ganz, ganz seltsam, auch von der Wahrnehmung. Total benebelt und irgendwie fast so außerkörperliche Erfahrungen gemacht. Das war ganz seltsam.
Und bist du in dieses Spiel dann gegangen, zu sagen oder dir selbst vorzunehmen, einfach nicht verletzen, einfach lebendig wieder rauszukommen? Oder hast du die Mentalitätsschiene gefahren, die auch Hermann Mayer immer gesagt hat, an den schlechten Tagen muss man versuchen zu performen und das sind die Tage, wo man den Unterschied ausmachen kann?
Ja, also dieses Bewusstsein hatte ich immer, Gott sei Dank, in meiner Karriere hat mir das ein oder andere Mal auch dementsprechend Reputation eingebracht, dass ich immer gut war, ein Tor zu schießen in jedem Spiel, auch wenn es gegen sehr, sehr starke Gegner gegangen ist. Dieses Bewusstsein hatte ich und dieses Selbstverständnis hatte ich, dass ich, auch wenn ich jetzt 90 Minuten, hast du glaube ich eingangs auch gesagt, nicht zu sehen war, aber ich konnte dann halt dann, es war meine große Stärke im entscheidenden Moment auch da sein. Und deswegen in diesem Spiel, als ich zurückgeflogen bin, war es natürlich, stand es außer Frage, dass ich spiele. Also ich war ja dort der Marquis-Player heißt das. Das ist halt so ein Spieler, den sie ein bisschen besser bezahlen wie die anderen, dass der den Unterschied ausmacht. Und für mich war klar, dass ich in diesem Spiel treffen werde. Und so war es dann auch.
Habt ihr gewonnen?
Wir haben gewonnen,
ja. Sydney war eigentlich dann ja ein Game-Changer für dich wieder, weil du dann regelmäßig zur Nationalmannschaft geflogen bist, dort performt hast. Das war sicherlich auch die beste Zeit deiner Karriere in der Nationalmannschaft. Du hast natürlich immer wieder Tore geschossen. Aber Martin Hanig hat es im ersten Podcast erwähnt und ich erinnere mich sehr gerne zurück, dass du damals unser sicherer Anker in der Offensive warst. Wenn ein Spiel mal nicht gelaufen hat, Marc war da, der hat sein Tor gemacht, der war immer in der Box präsent und hat dort uns zu 28 Punkten verholfen. Und das, obwohl du mit dem Gedanken nach Australien gegangen bist, die Karriere eventuell schon zu beenden. Hast dann den Schritt auch, ich weiß nicht, ob Marcel Koller seine Hände im Spiel hatte, in die Schweiz gewechselt, zum FC Basel. Auch noch 2015 war das, 2016 waren wir dann bei der Europameisterschaft. Und die zwei Jahre waren sicherlich die besten deiner Karriere in der Nationalmannschaft.
Definitiv, ja.
Das heißt, dein Mindset in Australien, auch diese Professionalität an den Tag zu legen, obwohl die Qualität der Liga nicht so hoch war, war ein Schlüssel zum Erfolg.
Ja, definitiv. Also das aber in Verbindung immer mit dem Vertrauen von Marcel Koller. Ich habe es gesagt, dass wenn er nicht weiterhin auf mich gebaut hätte, dann wäre ich dort unten ein Jahr geblieben und dann wäre es gut gewesen. Aber ich konnte mich eben aufgrund dieses Vertrauens auf einer ganz anderen Bühne präsentieren und deswegen, wie es der Zufall so will, ist dann der FC Basel auf mich aufmerksam geworden, weil damals hatte deren 1A-Stürmer, ähnliche Körpergröße wie ich, Marco Streller, seine Karriere beendet, völlig überrascht, und sie haben dann schnell Ersatz gesucht. Und das war nach dem Russland-Spiel, welches wir gewonnen haben. Ich habe übrigens eine Woche davor meine Bachelorparty auf Ibiza gemacht, wissen die wenigsten, aber bin dann relativ locker auch in dieses Spiel gegangen und war vertragsfrei, und dann wurde der FC Basel auf mich aufmerksam.
Okay. Wollen wir jetzt auf die Bachelorparty eingehen oder aufs Spiel eingehen?
Wie du willst. Also war
du warst auf grandios. Ibiza? Du warst auf Ibiza, die Bachelorparty?
War beides
grandios. Aber du hattest in einer Woche zwei Gründe zu feiern.
Ja, ich habe aber, muss auch dazu sagen, mir in dieser Woche in Ibiza nur zwei Tage zum Feiern gegönnt, und die anderen Tage habe ich wirklich trainiert und mich vorbereitet auf das Spiel. Bin am Strand laufen gegangen, Tempoläufe etc. Und ja, und das Spiel war dann...
Tempoläufe?
Tempo, soweit es mir möglich war.
Okay.
Mein Tempo.
Dein Tempo. Und nach dem FC Basel und nach der Europameisterschaft 2016 bist du nochmal gewechselt, wolltest deine Karriere verlängern, wenn ich so sagen darf, in Prag und dann nochmal in Lugano. War das im Nachhinein betrachtet ein Fehler? Warst du da schon irgendwo bereit, deine Karriere zu beenden? Natürlich warst du bereit, weil es nicht gut lief, aber war das eine künstliche Verlängerung? Was würdest du raten, einem Spieler, der in deinem Alter damals war, zu sagen, ja, verlängern noch, ich bin noch fit? Oder andererseits zu sagen, eigentlich sollte ich am Höhepunkt aufhören, ich habe mit Basel alles gewonnen, ich habe eine Europameisterschaft gespielt, ich habe eine Weltklasse-Qualifikation gespielt. Marc Janko muss es keinem mehr beweisen, auch nicht, sich selbst nicht mehr beweisen. Was war dein Antrieb, das nochmal deine Koffer zu packen, von A nach B zu wechseln, von B nach C zu wechseln, dann irgendwann nach Wien zurückzukommen? Was waren deine Gedanken?
Ja, bei mir war es eigentlich damals die gleichen Gründe, wie es in Porto gewesen ist. Ich wollte weiterhin Fußball spielen. Es hat mir Spaß gemacht. Die zwei Jahre in Basel waren für mich privat, aber auch sportlich irrsinnig bereichernd und schön. Und mein Pech in Anführungszeichen war halt nur, dass damals nach diesen zwei Jahren die sportliche Führung komplett ausgetauscht worden ist. Die waren damals, ich glaube, 9 oder 10 Jahre bereits am Werk. Und die neuen, unter anderem auch den ich ersetzen musste beim FC Basel, der war dort auch mittendrin in diesem Konsortium, war dann Sportdirektor, der Marco Streller. Die wollten mich dann nicht mehr beim Verein haben. Die wollten alles umkrempeln, und so war klar, meine Zeit in Basel geht nicht mehr weiter. Ich hätte liebend gern dort verlängert, hätte auch gern noch 2, 3 Jahre dort gespielt, aber man wollte quasi mich nicht mehr. Und so habe ich dann wieder meine Zeit woanders aufgeschlagen. Und ja, Prag ist kurz erzählt, war auch ein Verein im Umbruch. Hätte ich mir vielleicht auch besser anschauen können, aber ich habe da irgendwo mehr die Lust zum Fußballspielen gesehen und auch natürlich die Nähe zu Wien. Das hat sich auch für mich richtig angefühlt. Prag-Wien ist mal relativ schnell mal zu Hause. Und habe mir gedacht, solange ich mich noch gut fühle, und ich habe mich damals sehr gut gefühlt, möchte ich noch weiterspielen. Gleichzeitig habe ich mir auch immer vorgenommen, ich möchte nur so lange spielen, solange ich jetzt körperlich nicht die ganz großen Wehwehchen habe, weil die Zeit nach einer Karriere viel, viel länger ist wie die Zeit in einer Karriere oder während einer Karriere. Und ich möchte weiterhin aktiv sein, möchte weiterhin Sport und Spaß haben, speziell auch mit meinen zwei Mädels, mit meinen Töchtern. Möchte ein aktiver Papa sein, nicht einer, der sagt, nach 2 Minuten, ich muss mich hinsetzen, das Knie macht nicht mehr mit oder mein Knöchel schwillt an, spielt's mit der Mama.
Hast du Schmerzen aktuell?
Null.
Das heißt, du gehst schmerzfrei in deine 0 Minuten seit deinem Karriereende, ja, die du gespielt hast.
Ja, ich bin absolut schmerzfrei, spiele liebend gern Paddeltennis, kann ich dir mal empfehlen.
Ja, sehr gerne. Ich habe das schon trainiert. Ich wusste, dass du mich darauf ansprechen wirst.
Golf müssen wir auch mal gehen. Traust du dich bis heute nicht? Weiß nicht, was du mal für Ausreden parat hast?
Ich traue mich nicht. Du weißt, ich passe mich dem Gegner an, und wenn du gut spielst, dann kannst du sicher sein, dass ich competitive sein werde. Das heißt, du bist jetzt in Wien angekommen, in deiner Heimat, wo du auch in der Nähe von Wien, Mödling, wo du groß geworden bist und deine ersten Schritte gesetzt hast. Wie hat es sich angefühlt, nach Hause zu kommen? War die Sehnsucht schon groß, nach Hause zu kommen, die Familie, die Eltern, den Bruder wieder zu sehen und auch nebenan zu leben zu haben? Oder war es irgendwo traurig? Ich habe mich mal mit einer Frau unterhalten und sie hat zu mir gesagt, es war eine wunderschöne Zeit im Ausland, aber mir fällt schwer, nach Hause zu kommen, obwohl ich mich freue. Also es ist irgendwie dieses Leben als Nomade, das wir genießen dürfen, ist schon was Schönes. Natürlich mit Begleiterscheinungen Koffer packen zu müssen und immer wieder neues Haus zu Hause aufschlagen zu müssen.
Umzugsexperten.
Umzugsexperten, genau. Also Beteiligung an Umzugsfirma haben wir eigentlich fast schon. Ne?
Ja. Na, ich habe sicherlich schon den ein oder anderen Jahreslohn bezahlt von einer Umzugsfirma. Aber also bei mir war die Freude schon groß, aber ich sehe es wie alles im Leben so ein bisschen als eine Phase an, die einmal endet eine Phase und fängt eine neue Phase an. Und diese Zeit ist nicht schön, ist nicht für mich, ist nicht privilegiert, dass ich das erleben durfte, die ganzen Stationen. Aber die Freude, wieder in Wien zu leben, war schon auch enorm da. Und meine Frau sitzt oder sah es ein bisschen anders. Also sie hätte noch gern weiter dieses Leben geführt, aber...
Trotz Kinder.
Ja, eben, trotz Kinder. Aber deswegen die Brücke schlagend auch wieder dahingehend zu unseren Kindern. Uns beiden war es wichtig, da waren wir uns einig, dass unsere Kinder an einem Ort aufwachsen, wo sie die Oma in der Nähe haben, meinen Bruder in der Nähe haben, ihren Onkel, meine Schwester, als Tante etc., wo einfach diese Familie, dieses Familiennetz auch da ist. Und deswegen war es für uns eigentlich immer klar, dass wir nach Wien kommen. Und unsere Töchter waren damals waren in einem Alter, wo sie einfach ja, sehr, sehr das so genommen haben, wie es ist. Aber uns war eben wichtig, die nächsten Jahre, dass sie viel Familie auch bekommen, mit allen Facetten.
Also ihr habt zwei Schweizer als Töchter, beide in der Schweiz geboren, im Ausland?
Beide in der Schweiz geboren, beides qualitativ hochwertige Arbeiten und sehr am Punkt gekommen.
Okay, das heißt, sie sind pünktlich, sind genau, aber sind einfach zu handeln.
Meistens. Also wie gesagt, heute war es ein bisschen schwieriger in der Früh. Ich habe die beiden aufgeweckt, angezogen und dann Frühstück gemacht, in den Kindergarten gebracht. Und das läuft nicht immer so reibungslos, wie ich mir das gern wünsche, aber so ist es. Auch sie haben ein Eigenleben, eigene Ideen, die sie umsetzen möchten, und da muss man sich ab und zu beugen als Papa.
So wie ich Marc Janke natürlich kennengelernt habe, als meinungsstarker Spieler und Freund und auch Leader, du warst auch Kapitän. Wäre es eine Überraschung, wenn deine Töchter anders wären und keine Meinung hätten. Also das passt zu dir, das passt zu deinen Genen.
Finde ich eh auch gut, aber wenn man halt dann quasi sich in einer Endlosschleife befindet, was man jetzt anziehen will, dann wird es irgendwann mal unlustig. Aber alles gut, ich genieße die Zeit mit meinen Töchtern, die ich mir momentan auch bewusst nehme. Und dieses Bonding ist momentan sehr intensiv, und aber auch ab und zu anstrengend, muss man auch ganz klar sagen. Also Elternteil zu sein, heißt nicht immer nur, dass immer alles eitel worden ist, sondern ab und zu muss man auch mal an seine Grenzen gehen oder darüber hinaus. Und das ist eigentlich so ein bisschen sinnbildlich. Ich würde es trotzdem immer wieder machen, auch wenn man sich bewusst ist, ab und zu auch mal anstrengend ist.
Absolut. Kann ich dir nur recht geben. Ich bin auch Vater von zwei Töchtern, und es ist das Schönste auf der Welt, aber man kommt dann schon ab und zu auch an die Grenze, und da wird dann diese Linie wird dann immer wieder verschoben, nach hinten, mal nach vorne, mal nach hinten. Aber es ist die schönste Aufgabe. Du bist jetzt in Wien, du bist dem Fußball verbunden geblieben als Sky-Experte und Kolumnist im Kurier. Wie ist dein Alltag? Wie denkst du, in 4 Jahren zu arbeiten? Siehst du dich in Zukunft auch im Fernsehen, oder werden wir dich in einer Funktion erleben, weil ich habe es auch schon gesagt, du bist meinungsstark, du warst immer Wortführer in jeder Verhandlung, du warst auch immer, wenn es irgendwo gebrannt hat, sofort an der Stelle, und hast vor allem in der Nationalmannschaft immer wieder deine Meinung geäußert und auch sehr produktiv gewesen, wenn es um Entscheidungen ging, sagen wir so, die im ÖFB nicht so international waren, wie wir uns sie gewünscht hätten. Diese Qualitäten würde ich als Freund von Marc Janko natürlich gerne in einem Verein sehen oder in einem Verband sehen. Kannst du meine Hoffnung da stillen, oder bist du eher so, dass du sagst, du genießt deine Freiheiten, deine Freizeit jetzt so sehr, dass du das nicht andenkst?
Also aktuell genieße ich mein Leben extrem. Es war auch irgendwo so ein fließender Übergang vom Aktiven zum Nicht-Aktiven. Sprich jetzt bei Sky, gibt mir die Möglichkeit, weiterhin im Fußball tätig zu sein, aber vor allen Dingen auch wieder mein Netzwerk in Österreich aufzubauen. Das war einer der Gründe, warum ich mich für sie entschieden habe. Ich hätte damals OF auch machen können, aber da war es mir einfach zu wenig. Die paar Male national die Übertragungen am Knügelberg, das mitzumachen, da lernst du nicht viele Leute im Fußball kennen. Ich könnte mir schon vorstellen, im Fußball etwas zu machen, mittelfristig, aber auch da ist immer die Frage von Chancen und Möglichkeiten, die man hat, und ich lasse es auf mich zukommen. Ich habe jetzt mal den Plan zu mir insgeheim ein bisschen geschmiedet, auch wenn ich weiß, dass man nicht immer alles nach Plan machen kann. Aber das mal ein bisschen weiterzumachen, die Sache mit Sky, mich nebenbei vorzubilden. Am Ende des Sommers wird hoffentlich unser ganz großes Hausprojekt dann ein Ende finden, was auch sehr zeitintensiv gewesen ist. Also allen Leuten da draußen, die einen Vollzeitberuf haben, Familienteil sind oder Elternteil sind und auch noch Haus bauen, ganz großen Respekt, weil da kann man gern oder schnell ins Burnout schlittern bei diesem Umfang, der da auf einen zukommt. Und so möchte ich jetzt einfach alles auf mich zukommen lassen. Also im Herbst ist dann geplant, dass ich mich weiterbilde, in welcher Form auch immer, und mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber ich möchte und kann eh nichts erzwingen und genieße momentan mein Leben, so wie es ist, sehr und könnte mir vorstellen, dass es gut ein paar Jahre so weitergeht.
Hattest du schon die Möglichkeit, im Fußball zu arbeiten oder im Sportmanagement zu arbeiten? Oder hast du immer gesagt, das Thema schiebe ich noch weit weg von mir? Ich möchte jetzt mal eine Ruhe haben und mich sortieren und einordnen, wo ich auch stark bin, in welchem Thema? Oder hast du schon irgendwo im Hinterkopf eine Idee, was es sein könnte?
Also es gab schon die eine oder andere lose Anfrage, aber ich habe heute für mich so beschlossen, dass zum Beispiel jetzt Sportdirektor irgendwo zu sein, da möchte ich zuerst schon auch eine Art von Ausbildung über mich ergehen lassen oder einfließen lassen, einfach damit ich da viel mehr auch Sachen selber auch weiß und nicht nur glauben muss, die mir andere Leute erzählen. Und ich glaube, dass diese Sache mit Sky schon förderlich ist für mein Netzwerk in diesem Umfeld. Und gleichzeitig möchte ich auch Sachen nicht erzwingen. Und für mich müssen auch, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, auch die Strukturen dementsprechend passen. Du hast schon selber gesagt, ich habe auch in meiner Zeit beim ÖFB das eine oder andere Mal schon den Finger in die Wunde gelegt, dass das eine oder andere vielleicht ein bisschen professioneller gestaltet werden müsste. Und so sehe ich das auch bei meiner zukünftigen Funktionen, welcher Art auch immer die sein wird, dass da eine gewisse Art von Struktur, aber auch Entscheidungsgewalt dementsprechend vorhanden sein könnte. Und ich habe nicht immer mich quasi so verhalten oder Sachen jetzt nicht gesagt, um da ein größtmögliches Potenzial zu haben, genommen zu werden, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass ich bei dem einen oder anderen jetzt ein rotes Tuch bin, weil ich auch mal unangenehme Sachen gesagt habe, die den einen oder anderen vielleicht das nicht so getaugt haben, aber so bin ich und so werde ich auch immer sein.
Ich teile da absolut deine Meinung, Marc, weil ich bin auch absolut der Meinung, dass in Österreich nicht nur Strukturen vorhanden sind, die das, was wir international gesehen haben, nicht mehr zeitgemäß sind, A. Und B, dass auch der österreichische Weg sehr leicht und sehr einfach vorgezeichnet wird für Ex-Profis. Und obwohl ich jetzt ein Profi bin oder irgendwann mal ein Ex-Profi sein werde, wird es natürlich Ex-Profis zu einfach gemacht, A, Trainerposten zu bekommen, B, Sportdirektorenposten zu bekommen, und die Ausbildung geht nicht flöten, aber die ist irgendwo sekundär. In Trainerausbildung in Österreich ist es so, dass immer sehr, sehr viele Ex-Spieler herangezogen werden. Die Deutschen machen es uns vor, die haben einige Trainer, die nicht aktiv gespielt haben, die aber sich durch Leistung und durch Ausbildung und durch dieses Thema dort weitergebildet haben und sind aktuell erfolgreiche Trainer. Julian Nagelsmann geht es zu Bayern München, und in Österreich haben wir da nicht so viele. Und auch beim Sportdirektorposten ist in Österreich oft das Vitamin B oder die Karriere entscheidender als die Ausbildung. Und da bin ich bei dir, und wenn ich das auch irgendwann mal angehe, werde ich auf alle Fälle mich auch diesbezüglich weiterbilden, weil du musst natürlich auch einen Rückgrat haben, du musst dich aufrüsten. Und
es bedeutet auch ab und zu, dass man halt auch mal unbequeme Wahrheiten sich anhören muss. Und da ist halt immer die Frage, ist man dazu bereit? Also ich habe auch so ein bisschen über all die Jahre immer so ein bisschen mitbekommen, in Österreich so ein bisschen die Mentalität sinngemäß, es war immer schon so, und warum soll man da irgendwie etwas ändern? Ja? Und diese Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, diese Bereitschaft, neue Strukturen anzugehen, die ist enden wollen, glaube ich, bei dem einen oder anderen. Auch, muss man auch ganz klar sagen, auf Verbandsseite. Und deswegen bin ich gespannt, wo die Reise hingeht.
Bin ich absolut bei dir, Marc. Das kann ich bestätigen. Etliche Gespräche, die wir hatten im Laufe der Jahre, etliche Reibereien, die wir auch gelöst haben oder auch versuchen zu lösen. Vielleicht sitzen wir mal nebeneinander, auch im Verband, Marc. Würde mich natürlich freuen, wenn wir beide in eine ähnliche Richtung einschlagen und gemeinsam an einer Zukunft basteln könnten, die dem österreichischen Fußball gut tun könnte, wenn wir natürlich die Ausbildung schaffen und wenn wir natürlich dementsprechend gut gebildet sind und dort auch das nötige Know-how mitbringen. Ja, Marc, du warst ein sehr interessanter, informativer Gesprächspartner, der sicherlich die eine oder andere Brücke geschlagen hat, wo man sich sehr viel rausholen kann, egal aus welchem Kulturkreis man kommt oder aus welchem Beruf man kommt. Da waren einige spannende Geschichten dabei. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dir einen schönen Sommer zu wünschen. Dieses Golfspiel, dieses Duell. Ich glaube, du spielst immer also laut Instagram spielst du immer eben um Schlägerputzen, richtig?
Ganz genau. Es tut mehr weh, wenn es mir nachher das Essen zahlt.
Okay, das heißt, du bist sehr selbstbewusst, dass ich deine Schläger putze. Padel-Tennis steht auch am Programm im Sommer. Darauf freue ich mich auch. 1-1 oder 2-2?
Padel ist immer 2-2.
2-2. Und wer ist dein Partner?
Ist egal. Die mit mir spielen, gewinnen.
Okay, sehr selbstbewusst. Dann spiele ich mit dir. Und das Dritte noch und abschließend, du hast mir eingangs erzählt, und das ist, glaube ich, noch eine kurze Anekdote zum Schluss. Marko Arnautović wird über deinem Schlafzimmerbett hängen, stimmt das?
Ja, definitiv. Der kriegt ein Gemälde, weil er mir bei meinem zukünftigen Haus sicherlich das eine oder andere mit finanziert hat.
Woher?
Vom Würfelpokerspielen. Wir haben da meistens um kleine Beträge gespielt, aber wenn man halt sehr, sehr oft gewinnt, dann summiert sich das.
Kleinvieh macht auch Mist.
Kleinvieh macht auch Mist, ja.
Sehr gut. Liebe Grüße an Marco und alles Gute dir, Marc.
Danke, Basti, für die Einladung. Hat Spaß gemacht und alles Gute auch dir auf deinem weiteren Weg.
Danke vielmals.
Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.